Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Heute geht es um zwei Dinge, die kritisiert werden, vor allem von Politikern und vielen, die sie unterstützen in den Medien, die besonders kritisiert werden in den letzten Wochen und Monaten. Es geht einerseits um das Gewinnstreben und andererseits um das Sparen. Und wir hören das jetzt ganz oft. Ich beginne mal mit dem Gewinnstreben. Ja, in so einer Zeit wie der Pandemie und überhaupt in Krisenzeiten oder in Zeiten der Gefährdung ist ja Gewinnstreben etwas ganz Schlimmes. Das hört man ganz oft. Da wollen noch Leute Gewinne machen mit dem Leiden anderer Menschen. Oder mit der Not anderer Menschen. Darauf könnte man ganz einfach antworten, wenn niemand Gewinne mit, nicht mit der Not, sondern mit der Bekämpfung dieser Not machen würde, dann würde die Not sehr viel länger andauern. Doch schauen wir uns das alles mal etwas genauer an. Da wird gesagt, da verdienen Menschen Geld damit, dass an irgendetwas Mangel besteht. Und sie das haben oder produzieren können, woran der Mangel besteht. Ja, das ist überhaupt der Sinn wirtschaftlicher Beziehungen. Auf der einen Seite besteht ein Mangel und eine Zahlungsbereitschaft. Und auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, das zu bestimmten Kosten zu produzieren und es dann zu verkaufen oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Wir bleiben mal ein bisschen ganz abstrakt. Wir müssen jetzt nicht intensiv über Masken oder Ähnliches sprechen oder gar Impfstoffe. Und es besteht natürlich immer auch ein starker Anreiz dazu, Dinge zu produzieren oder erst einmal zu entwickeln, von denen man dann annimmt, von denen der Unternehmer, der das also produziert hat oder produzieren will, annimmt, dass danach ein Bedarf besteht und eine Zahlungs- und damit Kaufbereitschaft. Das ist der Gang der Dinge. Und das hat dazu geführt, dass sehr viele wohlstandssteigernde Dinge erst produziert, erst entwickelt, dann produziert und dann zu immer niedrigeren Kosten im Wettbewerb produziert wurden. Das hat dazu geführt, dass ganz, ganz viele Dinge entwickelt wurden, weil man natürlich als Erster auf einem Markt gewöhnlich relativ große Gewinne realisieren kann und sich zum Beispiel noch nicht dem Preiswettbewerb ausgesetzt ist, so stark. Spielen noch andere Faktoren eine Rolle wie Patente, die man gesondert diskutieren sollte. Aber das ist das, was passiert, wenn Menschen freiwillig miteinander interagieren. Und wenn kurzfristig ein sehr großer Bedarf für irgendetwas besteht, an dem es Mangel herrscht, steigen natürlich die Preise. Und dadurch, dass die Preise steigen, steigt der Anreiz, sie so schnell wie möglich herzustellen. Das ist ganz klar. Das ist ganz offensichtlich in privaten Beziehungen so und auf Märkten, wenn noch irgendetwas vermutete Nachfrage besteht, steigen erstmal die Preise, dann gibt es mehr Unternehmer, die eintreten in den Markt, dann sinken sie wieder, dann werden neue Produkte entwickelt, neue Produktionsmethoden, alles Mögliche. Und das ist ein sehr wichtiger und wohlstandsschaffender Prozess und auch ein notlindernder Prozess. Denn offensichtlich entstehen ja solche kurzfristigen Änderungen im Bedarf nach etwas, wie sagen wir an FFP2 oder sonst was für Masken, entstehen sie ja, wenn sich die grundlegende Einschätzung des Bedarfs wandelt. Der Bedarf nach bestimmten Lebensmitteln bleibt immer stabil. Ich glaube, man kann Brotproduktion oder sowas ganz gut planen. Das ist ein Qualitäts- und ein Preiswettkampf. Wenn aber plötzlich Bedarfe entstehen, wie immer die induziert sind, wie immer die entstehen tatsächlich, ist immer letztlich eine Änderung der Meinung darüber, was gebraucht wird und der Kaufbereitschaft. Und das schafft Chancen für Unternehmer. Können das schnell produzieren oder von irgendwoher besorgen, wo davon zu viel da ist. Soll es ja auch geben. Das ist also dann auch eine der Grundlagen für Handel. Vor allem auch eine Grundlage dafür zu investieren und schnell zu produzieren. Und das kann man in praktisch jeder Krise sehr schnell bewundern. Wenn Wasserleitungen kaputt gehen, kommen sehr schnell die Händler, die Wasser in allen möglichen Behältern anbieten. Sauberes Wasser, gesundes Wasser. Das ist nur ein Beispiel, kann man über viele Beispiele diskutieren. Dann könnte man sagen, ja, aber es ist doch so große Not, da sollten die Hersteller auf ihre Gewinne verzichten. Das ist grober Unfug und auch unrealistisch, denn dann würden sie auch auf die Produktion verzichten. Warum sollten sie denn überhaupt irgendetwas produzieren, das niemand kaufen will, zu einem Preis, der erstens die Kosten deckt und zweitens auch noch ein bisschen Gewinn verspricht? Nun kommen natürlich die ganz Cleveren, wenn man in der Diskussion so weit ist, und sagen, ja, deshalb ist es wichtig, dass der Staat das produziert. Da kommen wir aber in ein ganz entscheidendes Problem rein. Staatliche Entscheidungsträger verfügen nicht etwa über mehr und bessere Informationen und bessere Anreize, bestimmte Dinge zu produzieren oder produzieren zu lassen, sondern über systematisch schlechtere, weil bei ihnen nicht Verantwortung für das besteht, weil bei ihnen keine Verantwortung für das besteht, was sie tun, für die Kosten von dem, was sie tun. Sie sind nur daran interessiert, dass es in den Augen der Wähler positiv kurzfristig aussieht. Das ist ein grundlegender Unterschied. Politische Apparate sind auch bei weitem nicht so flexibel. Es ist ja auch nicht so, dass der Bedarf an Masken staatlicherseits vorausgesehen wurde. Oder an anderen Dingen. Nein, es wurden sogar noch welche verschenkt. Unternehmer haben diese Lücken erkannt, haben schnell Produktionskapazitäten geschaffen oder welche, die da waren, aktiviert, anderes umgestellt oder sie haben aus anderen Weltteilen Masken besorgt. All das ist gut. Dass der Prozess trotzdem ziemlich viele Probleme hatte, das liegt nicht an der Geldgier von irgendjemandem. Das liegt an den verqueren Anreizen, die Politiker haben dafür, was sie tun. Ich lasse jetzt mal die ganzen Fälle von offensichtlicher Korruption, Klüngelwirtschaft und sowas raus. Ja? Dass Unternehmen Politikern Provisionen dafür gezahlt haben oder Politiker nahestehenden Persönlichkeiten Provisionen dafür bezahlt haben, dass sie Masken verkauft haben an den Staat, das ist an Absurdität kaum zu überbieten. Wenn ja doch offensichtlich Mangel bestand. Warum ja keine Provisionen mehr zu zahlen auf Verkäuferseite? Dann kann man auf Käuferseite möglicherweise Provisionen zahlen an die, die die Dinger suchen und finden und auch ein Geschäft dann anbahnen. Das ist also unglaublich blödsinnig. Jetzt kommt der nächste Vorwurf, ja, aber viele haben ihr Geld damit verdient, dass sie betrogen haben, dass irgendwie die Qualitätsstandards, die gesetzten, nicht erfüllt wurden. Ja, Betrug ist was Schlechtes. Betrug ist aber nicht irgendetwas, was marktwirtschaftlichen Beziehungen innewohnt. Was also sozusagen dann, wenn man mit Unternehmern zu tun hat, verstärkt wird und das staatliche Akteure ausschließen könnten. Sie können einiges tun, um es zu verringern, aber die Qualitätskontrolle durch staatliche Bürokratien ist wie jede andere Leistung, wie jede andere tatsächliche Leistung, der auf einem Markt unterlegen. Ich bin ziemlich überzeugt, wäre die Produktion und der Verkauf und die Verteilung von Masken und Ähnlichem gleich privaten Akteuren übertragen worden, hätte es viele Qualitätsprobleme nur in Ansätzen gegeben. Es hätte sie gegeben und Betrüger gibt es überall. Betrüger suchen überall ihre Chancen, die sozusagen Leistungen vorgaukeln, die sie dann nicht erbringen. Oder Parameter ihrer Produkte vorgaukeln, die sie dann nicht erbringen. Die gibt es in allen geschäftlichen Beziehungen und es jeweils Gruppen von Menschen, die miteinander Geschäfte machen, versuchen Mechanismen zu finden, das zumindest zu minimieren oder auszumerzen. Kaufleute untereinander können das. Sie können auch mit denen keine Geschäfte mehr machen, die so etwas machen oder versuchen mit ihnen. Das ist also gar kein inhärentes Merkmal des Gewinnstrebens. Für langfristiges Gewinnstreben ist es wunderbar, wenn Vertrauen entsteht, wenn die Geschäftspartner den Parametern meines Produkts, den Qualitätsversprechen sozusagen, Glauben schenken. Schwieriger wird es dann noch, es gibt ja auch diese ganzen Betrügereien bei den Tests, wenn da etwas sozusagen angekauft wird, ohne dass man überhaupt klare Parameter dafür hat und Preise dafür bezahlt werden, ohne richtigen Nachweis. Man kann sich immer einen Vergleich machen, würde jemand Privates das so machen? Wenn die Antwort Nein ist, dann liegt das Problem nicht bei Unternehmern, die betrügen, sondern bei staatlichen Akteuren, die das Fenster für diesen Betrug aufmachen. Natürlich auf der Seite auch der individuellen konkreten Betrüger, aber nicht auf der Seite des Mechanismus, des privaten Mechanismus. So, Gewinnstreben ist gut. Ohne Gewinnstreben hätten viele Menschen, oder wahrscheinlich alle Menschen auf der Welt, auch in Notsituationen eine deutlich schlechtere Chance, wieder aus den Notsituationen herauszukommen. Sowohl bei natürlichen Katastrophen und bei anderen. Das sollte man sich immer vor Augen führen. Und natürlich sind Unternehmer, die etwas anbieten, genauso wenig allwissend oder können die Zukunft wirklich sehen, wie Politiker, wie politische Entscheidungsträger, wie Entscheidungsträger, die mit dem Geld der Steuerzahler umgehen. Aber erstens haben sie viel stärkere Anreize, aufgrund eben ihres Gewinnstrebens und ihres Ziels, Verluste zu minimieren. Oder zu vermeiden am besten. Zweitens stehen sie in Konkurrenz miteinander. Die verschiedenen Einschätzungen der Zukunft stehen in Konkurrenz miteinander. Und drittens sind sie definitiv besser auf diesen ersten beiden Gründen eigentlich aufbauend, viel besser in der Lage zu lernen. Man könnte sich auch, ich habe das vor einem Jahr oder so schon mal an dieser Stelle so ein bisschen ausgeführt, gerade Katastrophenvorsorge ist auch ein Feld, aus dem der Staat Unternehmer raushält und sie verdrängt hat. Natürlich sind diejenigen, die große Vorräte an Dingen haben, in Krisensituationen bevorteilt. Oder sie nutzen aber allen auch etwas, weil sie eben diese Vorräte haben, weil sie die Zukunft richtig eingeschätzt haben, weil sie gesagt haben, irgendwann wird ein Bedarf dafür bestehen, solange trage ich die Lagerkosten, kaufe es vielleicht billig ein, dann kann ich es auch teurer verkaufen. Würde es diese Leute nicht geben, diese Unternehmer, die genau das tun, Vorräte zu halten, die werden dann oft als Spekulanten oder irgendwas diskreditiert, würde es die nicht geben, wäre das Zeug einfach gar nicht da, was man dann braucht. Einer der ersten, heute noch bekannten Philosophen und Mathematiker, Thales, den Satz hat jeder gelernt, war auch so ein Spekulant. Wenn ich mich nicht irre mit Olivenpressen, ich bin nicht mehr ganz sicher, bin für Korrekturen dankbar. Der hat vorausgesehen, dass danach, nach schlechten Ernten, irgendwann wieder mal ein großer Bedarf beherrschen wird und hat die gehortet. Hat dann einen guten Gewinn damit gemacht. Er hat damit nicht nur sich selber einen Gefallen getan, sondern er hat vielen Menschen einen Gefallen damit getan. Sonst hätte es nämlich überhaupt keine Olivenpressen gegeben. Und so ist es in vielen Situationen. Also auch Vorsorge, Zukunftsvorsorge, auch Lagerhaltung für Notfälle ist in privaten Händen viel besser aufgehoben als beim Staat. Aber dann wäre natürlich die Regelungsmacht des Staates über Preise, über Angebote, über wer wie viel kriegt, weg. Das wollen natürlich wenige Politiker. Dazu haben sie auch wieder Anreize. Weil sie haben natürlich ein starkes Interesse daran zu suggerieren, dass sie die Einzigen sind, die so etwas organisieren können. Aber die Einzigen, die sowas oder der Einzige, der so etwas organisieren kann, ist der Staat, sind Politiker nur dann, wenn es allen anderen verboten wird. Und das kann wiederum nur der Staat. Bevor wir zu einem vom Gewinnstreben als solches ein bisschen wegkommen, kurz unsere übliche Werbeeinblendung. Sie müssen nicht für das bezahlen, was Sie hier hören, aber Sie können das. Und wenn Sie das mögen, finden Sie die Möglichkeit, dafür zu bezahlen für das gesamte audiovisuelle Angebot hier. Überall dort, wo Sie mir jetzt gerade zuhören, direkt darunter auf der Plattform. Den Weg dazu ist ganz einfach. Das war schon alles von der Werbeeinblendung. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, zur zweiten menschlichen Handlungsweise, die unter Beschuss von Politikern und Publizisten und vielen Leuten ist, nämlich dem Sparen. Es gibt ja immer wieder berechtigte Kritik, dass durch die Niedrigzinspolitik, durch die unglaubliche Aufblähung der Geldmenge, diejenigen, die sparen wollen, benachteiligt sind. Und da sagen dann Politiker wie die Chefin der Europäischen Zentralbank dann, naja, wir sollten uns nicht so sehr darum kümmern, was mit unserem Ersparten passiert oder ob unsere Ersparnisse sicher sind. Das schafft doch Arbeitsplätze. Das wäre eine gefährliche Aussage übrigens, selbst wenn sie richtig wäre, historisch. Sie ist aber auch noch historisch falsch. Denn inflationierende Politik hat eben in der Geschichte höchstens in kurzfristigen Einzelfällen, aber schon mittelfristig nicht mehr und langfristig kontraproduktiv. Jedenfalls hat nie dazu geführt, dass Arbeitsplätze entstanden sind, dass Produktivität gestiegen ist, dass die Wirtschaftskraft eines Landes gestiegen ist. Das ist Unfug. Schon Helmut Schmidt ist diesem Irrtum verfallen. Der hat gesagt, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Bald hatte er beides. Das ist grober Unfug. Und es beruht auch auf seiner Art von staatsgläubiger Voodoo-Ökonomie, so etwas zu sagen. Sagen, ja, die Menschen sparen ja sozusagen irrtümlicherweise und investieren zu wenig. Oder geben zu wenig aus, was Geld ausgeben könnte, dann wieder Anreiz zu Investitionen in Produktion, in neue Produkte und so weiter werden. Nein, das verstehen die Leute einfach nicht. Das kann nur der Staat, kann das verstehen. Und seine Instanz, die Zentralbank. Ich höre schon, die Zentralbank ist doch unabhängig. Ja, sagen wir so, sie sollte unabhängig sein. Dann gäbe es immer noch eine Menge Probleme. Aber die politische Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank, die kann man nun wirklich mit guten Gründen bezweifeln. Und deshalb bewerte ich die Akteure dort einfach als Politiker, die politischen Anreizen genügen. Auch wenn das Verfahren, dort einen Posten zu bekommen, dort Chef zu werden, ein bisschen anders ist als das Wahlverfahren von Politikern. Es ist ein bisschen eine andere politische Ökonomie, aber es ist einfach nichts weiter als politische Ökonomie. Und wenn die dann noch von unsinnigen Theorien unterlegt ist, dann kommt man zu solchen Aussagen, ja, sparen, verzichtet auf eure Ersparnisse oder lasst sie euch entwerten oder was auch immer. Das hilft doch gegen die Arbeitslosigkeit. Auch in der Europäischen Union sprechen ja die Zahlen total dagegen. Denn wir können uns eine ganz einfache Frage stellen, die kann man sich immer wieder stellen, wenn einem gesagt wird, ja, die Menschen machen das irgendwie falsch. Wird irgendwie nichts. Die investieren zu wenig, die Menschen. Deshalb muss eine Politik des sehr billigen Geldes, der Aufblähung der Geldmenge passieren. Und deshalb, das kommt ja in Europa noch dazu, aber in den Vereinigten Staaten, in anderen Ländern auch, deshalb muss dann der Staat investieren. Und dabei hilft ihm dann natürlich wieder diese Niedrigzinspolitik, kann er sich super leicht verschulden. Sich das nur mal so auf der Zunge zergehen lässt, da fällt einem auf, warum, wo hier der Haken liegt. Denn Menschen, die leichten Zugang zu Kredit haben und dann nicht investieren, selber zum Beispiel, die haben sehr gute Gründe dafür. Auch Menschen, die nichts kaufen, sondern sich das Geld lieber zurücklegen, haben sehr gute Gründe, haben bestimmte Zukunftserwartungen, haben ein bestimmtes Ziel, nämlich Vorsorge zu treffen, langfristig für sich zu sorgen, haben eine bestimmte Risikoeinschätzung. Und die ist nicht per se schlechter als die von Politikern, sondern wenn sie irgendetwas von vornherein ist, aufgrund der Anreize, die bestehen, ist sie besser als die von Politikern, weil die Menschen mit dem, was sie dort sparen oder was sie auch nicht sparen, was sie dafür aber jedenfalls haften, weil davon ihre persönliche Zukunft abhängt. Und deshalb versuchten politische Entscheidungsträger, so etwas auch wieder durch staatliche Leistungen wie garantiertes Grundeinkommen so abzufedern. Dann interessiert sich irgendwann wirklich niemand mehr dafür, wie viel er oder sie sparen können. Oder wie viel er oder sie investieren können. Das ist auch eines der Ziele dahinter. Doch das ist eine Tendenz, die langfristig nicht Wohlstand schaffen wird. Auch nicht Investitionen, die tatsächlich Produktivitätszuwachs, Zuwachs am Wohlstand schaffen, fördern wird. Auch das ist eine Illusion. Weil, wie ich an dieser Stelle schon mehrfach gesagt hatte, Staaten per se nicht investieren können, weil die Entscheidenden eben nicht die Verantwortung dafür tragen, was aus den Investitionen wird, weil es weiterhin auch gar keine richtigen Kriterien gibt für den Sinn oder den Unsinn staatlichen Geldausgebens. Wenn durch den Staat eine Straße gebaut wird, wird man immer sagen, das ist Investition, das ist gut. Ja, es ist aber möglicherweise eine verdammt schlechte Investition, weil das Geld für was anderes besser ausgegeben worden wäre. Und vor allem, weil das Geld von den Privaten, die es bezahlen, besser ausgegeben worden wäre, weil sie nämlich die Anreize haben, die langfristigen Anreize, langfristig zu denken. Und so kommen wir zurück zu der Frage, und das ist jetzt auch mein letzter Gedanke heute, kommen wir zurück zu der Frage, warum investieren denn in Europa, in der Europäischen Union, Menschen so wenig? Oder zu wenig, dass sie nicht Arbeitsplätze schaffen? Das hat überhaupt nichts mit, es hat vielleicht auch etwas mit den Zinsen zu tun, aber nicht massiv mit den Zinsen. Es hat was damit zu tun, dass sie von einer überbordenden Bürokratie und Genehmigungswirtschaft daran gehindert werden. Es hat übrigens auch damit zu tun, dass viele der einzelnen Länder ihre Märkte immer noch abschließen gegeneinander. Natürlich nicht mit Zöllen, die gibt es nicht mehr, aber mit allerlei regulatorischen Tricks, weil das ist einer der wesentlichen Unterschiede zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika, dass dort ein tatsächlicher Binnenmarkt herrscht. In Europa nicht so oft auch davon geredet wird und so viele Kommissare sich damit befassen. Viele, gerade der kleineren Unternehmen, haben riesige Probleme, in die Märkte ihrer Nachbarländer auch nur irgendwie reinzukommen. Das geht nicht mit Zöllen, das geht mit Regulierung. Das geht auf der Basis von sehr kleinteilig organisierten, zahlreichen Interessengruppen, die das verbieten. Und deshalb ist es aus deren Sicht vernünftig, bestimmte Investitionen nicht zu tätigen, bestimmte Käufe nicht zu tätigen. Richtig ist es, das nicht zu tun und lieber das eigene Geld zusammenzuhalten. Und die Politik, die das erzeugt, die dieses Denken erzeugt, die ist das Schädliche. Eine Politik der Regulierung, des extremen Vorsichtsprinzips, die muss geändert werden. Dann investieren die Leute ganz alleine mehr. Denn natürlich haben Menschen ein natürliches Interesse zu investieren, ihren Wohlstand zu mehren, auch ihre Projekte umzusetzen mit dem Geld, das sie haben oder das sie einwerben oder wie auch immer. Da muss sich die Politik ändern. Und da ist es kontraproduktiv, sehr niedrige Zinsen, die beliebige Staatsverschuldung erlauben und damit den Politikern beliebig viele Instrumente gigantische Instrumente in die Hand geben, Wähler zu kaufen und einfach Geld auszugeben. Diese Politik ist kontraproduktiv. Weil sie eben den einzelnen Menschen immer mehr Investitionsanreize nimmt. Und deshalb ist Sparen weiterhin etwas Gutes, etwas Sinnvolles. Zur Vorsorge oder auch um dann selber zu investieren oder auch um anderen über den Finanzmarkt Mittel zur Verfügung zu stellen, zu investieren. All das wird pervertiert dadurch, dass so viel Geld geschaffen wird, dass der Zusammenhang zwischen Sparen, Geld dann irgendwo anlegen, investieren, in welcher Form auch immer, von Anleihen, Festgeld bis hin zu Aktien und so, und den tatsächlichen Investitionen in die Realwirtschaft durch den Staat immer mehr auseinandergerissen wird, indem einfach das Geld reingeblasen wird. Und die metaphysische Hoffnung dann da ist, dass das zu Wirtschaftswachstum führt. Nein, zu Wirtschaftswachstum langfristig tragfähigen, Wohlstandsschaffenden führen private Investitionen mit, und da sind wir wieder beim ersten Punkt, mit Gewinnstreben. Menschen, die möchten ihr Vermögen vermehren. Denken sich dadurch vieles aus, können dabei irren, haben Pläne, haben Zukunftseinschätzungen und danach entscheiden sie, wie viel sie investieren. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen, unter den gegebenen Aussichten für die Zukunft. Und Europa tut gerade sehr viel, um für die meisten Unternehmer, für die meisten potenziellen Investoren das Leben schwer zu machen. Jedenfalls für die, die langfristig etwas anlegen wollen. Natürlich die, die auf niedrige Zinsen nehmen, die auf niedrigen Zinsen sich verschulden können, zu niedrigen Zinsen, Entschuldigung, ist irgendwie die Hitze, wenn ich ja ab und zu grammatikalisch vom Gleis komme, die also zu niedrigen Zinsen sich verschulden können, die lang nah an der Quelle sitzen und dann Investitionen in Bereiche machen, die im Zweifelsfall sowieso vom Staat gerettet oder geschützt werden. Doch das ist langfristig nicht tragfähig. Das führt zu mehr Verschuldung und weniger Wohlstand. Deshalb ist Sparen weiterhin etwas Gutes. Aber Sparen im staatlichen Geldsystem wird natürlich immer komplizierter. Und das ist gewollt so und wird mit dieser Rhetorik unterlegt. Und deshalb ist diese Anti-Sparer-Rhetorik, die man von Frau Lagarde und anderen hört, außerordentlich kontraproduktiv für den Wohlstand der Menschen. Und damit verbleibe ich bis zum nächsten Mal und wünsche eine schöne Woche. Tschüss.